Woran erkennt man eigentlich Mediensucht? So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Die Bildschirmzeit spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Stattdessen gibt es eine ganze Reihe an medizinischen Kriterien, die herangezogen werden, wenn man sich angucken will, ob jemand süchtig ist oder nicht. Und diese Kriterien, die gucken wir uns heute mal genauer an. Zocken, Scrollen, Streamen. Wie viel Mediennutzung ist gesund? Ab wann bin ich süchtig? Wie wirken Medien eigentlich auf mein Gehirn? Und wie kann ich mich schützen? Wir gucken ganz genau hin. Mediensucht verstehen ist ein Podcast der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen, gefördert durch die Techniker Krankenkasse in Hessen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mediensucht verstehen von der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse in Hessen. Mein Name ist Saskia und heute sitzt mit mir hier Kai, unser Gast, unser Experte. Kai arbeitet und forscht an der Unimedizin Mainz und ist außerdem bis vor kurzem Vorstandsvorsitzender des Fachverbands Medienabhängigkeit gewesen. Du bist aber immer noch Mitglied. Und in dieser doppelten oder dreifachen Position freue ich mich total, dich heute als Experten hier begrüßen zu dürfen.
Ja, vielen Dank, Saskia. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Wir sind heute bei unserer ganz allerersten Folge von der allerersten Staffel. Wir werden uns in der ersten Staffel damit beschäftigen, woran man Mediensucht überhaupt erkennt, also welche Kriterien es da gibt. Ich kann nämlich schon mal vorwegnehmen, es geht nicht nur um die Bildschirmzeit. Kai, das wirst du uns gleich ganz genau erklären. Wir haben heute eine Folge, wo wir uns erstmal die ganzen Kriterien angucken. Und ab der zweiten Folge gucken wir uns dann pro Folge eines dieser Kriterien an und gehen dabei ganz genau ins Detail. Aber Kai, bevor wir jetzt uns die Kriterien angucken, Mediensucht, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viele Leute davon überhaupt betroffen sind. Also ich habe das Gefühl, manchmal gehe ich draußen durch die Straße und denke mir, irgendwie jeder ist heutzutage handysüchtig. Und dann höre ich mal wieder Zahlen, die irgendwie ganz anderes widerspiegeln. Wie ist denn deine Erfahrung?
Ja, das geht mir tatsächlich ganz ähnlich, dass man ja oft denkt, weil die Leute so viel an Bildschirmmedien hängen, also Handys und Smartphones und so weiter, dass man denkt, oh, ja, also das ist wirklich, pandemisch. Zum Glück ist es das nicht, ne? Also wir müssen da immer noch abgrenzen zwischen, na, sag ich mal, intensiven, freizeitbezogenen Mediennutzung.
Und also einfach viel nutzen.
Einfach, ja, dass man halt gerne mal aufs Smartphone guckt. Und habe ich heute auch gemacht, als ich den Weg hierher gefunden habe. Musste ich auch viel aufs Handy gucken.
So. Ja gut, dass du es gemacht hast, sonst wärst du nicht hier.
Sonst wäre ich nicht hier, genau. Also das ist dann die funktionale Mediennutzung, auch wenn es manchmal ein bisschen zu viel erscheinen mag. Ja, aber wir reden ja quasi beim Thema Mediensucht oder Internetnutzungsstörung über wirklich ein klinisches Krankheitsbild. Ne? Und dann wäre es wirklich sehr, sehr schlimm, wenn der Alltagseindruck stimmen würde. Ne? Also wir reden in der Gesamtbevölkerung von betroffenen Zahlen zwischen 1-2%. Klingt jetzt wenig, wenn man es aber hochrechnet, ist das schon doch gar nicht so wenig. Ja? Und unter gerade Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben wir sogar eine sogenannte Prävalenz, wie man das nennt, von 5%. Also das ist schon ordentlich. Also im negativen Sinne ordentlich. Ne?
Das heißt, bei den jungen Leuten sind scheinbar mehr Leute betroffen, als wenn man sich jetzt alle Altersklassen anguckt.
Also wenn wir Gesamtbevölkerung betrachten, da ist ja sowohl der 11-Jährige wie die 97-Jährige drin, haben wir natürlich dann geringere Prävalenz, also sogenannte Prävalenzzahlen. Und wenn wir nur, sage ich mal, Risikobereiche vom Alter angucken, haben wir höhere Zahlen auf jeden Fall. Also ja, Jüngere sind häufiger betroffen. Ja.
Okay. Und du hast eben schon gesagt, das Erscheinungsbild auf der Straße unterscheidet sich von dem medizinischen Erscheinungsbild. Das heißt, es scheint ja ganz klare medizinische Kriterien zu geben. Mhm. Die Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme als Projektkoordinatorin, ist, wie viel Bildschirmzeit ist normal? Was sagst du dazu als Experte?
Ich sag dazu, ja, alles unter 4 Stunden ist safe und drüber wird es schwierig. Nein, sage ich nicht, das war ein Witz. Also an den Bildschirmzeiten kann man es nicht festmachen. Ne? Also wenn wir uns mal überlegen, allein die berufliche Bildschirmzeit ist ja schon nicht unimmens, sage ich mal. Ne? Also das ist schon viel, sage ich mal. Und Trotzdem würden wir uns, glaube ich, beide nicht als berufsbezogen internetsüchtig bezeichnen, würde ich mal denken.
Ich hoffe es.
Ich hoffe es auch bei mir, ja. Also an den Bildschirmzeiten kann man es wirklich ganz, ganz schwer festmachen. Ja, also natürlich kann man sagen, okay, wenn man 10 Stunden jeden Tag ein Computerspiel zockt, ist das Risiko schon relativ hoch, dass man auch die eigentlichen Kriterien für eine Internetsucht oder in dem Fall eine Computerspielsucht erfüllt, natürlich, ja, keine Frage. Aber die reinen Nutzungszeiten sind kein anerkanntes Kriterium.
Okay, und was sind dann die anerkannten Kriterien?
Das sagt uns zum Beispiel die ICD-11, die ja von der Weltgesundheitsorganisation verfasst ist und die so ein, ja, ich sag mal, einen Katalog darstellt, wo alle möglichen psychischen und körperlichen Erkrankungen definiert sind. Ne? Also da kann man nachlesen, das ist wie so ein Nachschlagewerk, kann man gucken, okay, wann reden wir eigentlich von einer Mandelentzündung, wann reden wir von einer Enzephalitis, wann reden wir von einer Depression und wann reden wir, weil das ein neues Störungsbild ist, was jetzt aufgenommen wurde, von einer Internetsucht oder von einer Computerspielsucht. Ja? Und das ist also ein Katalog, der sozusagen vorgibt, wann wird's wirklich krankheitsbezogen. Ja, also wann sprechen wir über eine Störung, wie wir in der Psychologie auch sagen. Und dann haben wir noch das DSM-5 natürlich. Das ist jetzt für uns in Europa für die Gesundheitsversorgung nicht so das maßgebliche System. Das ist eher die ECD-11. Ja. Aber DSM-5 ist tatsächlich sehr strukturiert und sehr detailliert. Das heißt, da haben wir also aktuell 9 Kriterien drin. Und wenn von denen einige erfüllt sind, dann würde man sagen, okay, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es sich hier um eine Internetsucht oder eine Computerspielsucht handelt.
Okay, also 9 Kriterien und sind quasi so wie eine Checkliste, die du jetzt beispielsweise, ja, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich habe Angst, ich mache mir Sorgen, bin ich vielleicht mediensüchtig, dann würdest du mit dem diese Checkliste abgehen und gucken, okay, was trifft jetzt zu und was nicht und würdest anhand dessen dann entscheiden.
Ja, also was heißt entscheiden? Feststellen, ne? Also ist schon so, dass man die DSM-5-Kriterien halt heranzieht in der klinischen Diagnostik und guckt, okay, ist da was erfüllt davon und wenn ja, in welchem Ausmaß, das ist ja auch immer nochmal wichtig, das einzuschätzen und in welcher Anzahl, das sind ja 9 Kriterien, ja, und wenn davon, ich sag mal so 5 erfüllt sind und zwar klar erfüllt sind, dann würde man sagen, okay, hier müssen wir was machen, also hier geht's nicht mehr um so ein Alltagsverhalten, was vielleicht ein bisschen überschießend ist, sondern hier geht's wirklich um eine Problematik, die bestehen kann. Okay. Oder besteht vermutlich, ja.
Das heißt, es reicht nicht aus, wenn man nur ein Kriterium erfüllt. Man muss aber nicht alle 9 erfüllen, um mediensüchtig zu sein.
Nein, alle 9 nicht. Also klar gibt es natürlich viele Patientinnen und Patienten, die erfüllen alle 9. Also das kenne ich aus meiner klinischen Praxis. Definitiv gibt es die. Aber es müssen nicht 9 erfüllt sein. Ja.
Müssen die immer erfüllt sein? Oder kann es mal sein, dass ich irgendwie den Tag so oder eine Woche oder ein paar Monate so und ein paar Monate so?
Naja, die müssen nicht unbedingt täglich so ganz klar sein, aber über einen längeren Zeitraum müssen sie mehr oder weniger permanent bestehen. Also wir nehmen da immer so einen Zeitraum von 12 Monaten, ja, wobei der ist gar nicht so schrecklich wichtig. Ja, also wenn wir sehen, dass die Symptome, die mit den Kriterien einhergehen, schwer genug ausgeprägt sind, dann muss man nicht sagen, okay, jetzt haben wir 11 Monate gewartet, bis die Diagnose endlich gestellt werden kann. Ja. Jetzt müssen wir aber noch 1 Monat irgendwie durchhalten, ja, bis wir endlich eine Versorgung in die Wege leiten können. Ja. Also man sagt quasi, wenn die Symptome schwer genug ausgeprägt sind, dann reicht das, wenn die über einen gewissen Zeitraum wirklich beobachtbar sind. Ne. Aber wir reden hier nicht über eine Woche oder einen Monat, sondern schon einen längeren Zeitraum. Ne. Und Referenz oder also der Zeitrahmen, der eigentlich so vordefiniert ist, sind 12 Monate. Ja.
Okay, das heißt, wenn ich wirklich sehr doll leide, dann kriege ich auch früher Hilfe.
Ja, also hoffentlich, weil das, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, Hilfesystem und Hilfestrukturen, die sind ja leider, weil das noch immer noch ein relativ neues Krankheitsbild ist, sind halt immer noch nicht, sage ich mal, in Hülle und Fülle vorhanden. Ja.
Kai, dann lass uns die neuen Kriterien doch mal angucken. Welche sind das denn überhaupt?
Ja, die neuen Kriterien, wenn man sie einfach mal so grob aufzählt, haben wir einmal die gedankliche Eingenommenheit. Das heißt, gedanklich wirklich sehr, ja, beschäftigt zu sein mit dem, was man online macht. Computerspiele, soziale Netzwerke, Online-Pornografie und so weiter und so fort. Dann, wie bei allen Suchterkrankungen, haben wir auch die Entzugserscheinungen. Also das heißt, man fühlt sich unbefriedigt, rastlos, ruhelos, unschön, wenn man nicht nutzen kann. Ja? Dann haben wir noch die sogenannte Toleranzentwicklung. Das heißt, der Konsum steigert sich über den Krankheitsverlauf, muss sich steigern, um die gleichen positiven Effekte wieder zu erleben. Ja? Auch ein ganz wichtiger Punkt, der Kontrollverlust. Also ich kann selbst nicht mehr entscheiden, wann, wo, wie lange nutze ich und wann lasse ich mal die Finger von der Nutzung weg. Ja, das ist nicht mehr möglich so wirklich. Ja. Dann haben wir noch den Interessenverlust oder die Verdrängung von alternativen Interessen. Ja. Das heißt, das Nutzungsverhalten schiebt alles andere, was mir früher Freude gemacht hat, zur Seite. Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt. Das Nutzungsverhalten wird fortgeführt, obwohl die Betroffenen merken, es hat für mich negative Konsequenzen, also negative Folgen. Ja, also es tut mir eigentlich gar nicht gut, es tut meinem Leben nicht gut, es tut meinem sozialen Umfeld nicht gut, trotzdem wird weiter genutzt. Ja. Im gleichen Zusammenhang haben wir auch das Thema, dass der Konsumumfang, also wie viel nutze ich eigentlich, verheimlicht wird vor anderen wichtigen Personen. Ja, also man lügt, betrügt, verheimlicht, verschleiert, vertuscht, dass man so viel am Handy hängt oder im Computerspiel unterwegs ist. Ja. Dann haben wir noch die sogenannte Emotions- oder Gefühlsregulation. Ja, das heißt, das Nutzungsverhalten ist nicht mehr so, dass man daraus Spaß zieht, sondern man versucht damit negative Gefühle wegzudrängen, wegzuschieben, wegzuspielen, wegzusurfen, wegzukonsumieren. Ja, ein wichtiger Punkt. Und das letzte Kriterium ist, dass persönliche Beziehungen und persönliche wichtige Ziele und Perspektiven aufs Spiel gesetzt werden durch den fortgeführten Konsum. Ja, also das sind diese neuen Kriterien.
Mhm. Das ist auch ganz schön viel und ganz schön kompliziert.
Ja, froh, dass auf jeden Fall.
Und ich habe mich ertappt gefühlt. Ich glaube, bei dem einen oder anderen könnte ich vielleicht auch ein Häkchen machen. Bin ich mal gespannt, wie diese Staffel mit dir wird.
Ja.
Und was du mir da in den nächsten Folgen noch genauer erzählen wirst. Weil wir werden ja pro Kriterium eine Folge machen. Das heißt, wir gucken uns ganz genau an, bei diesem Kriterium, was ist noch okay, wo wird es problematisch. Ja. Wir werden auch bei jeder einzelnen Folge ein paar Selbsttipps von dir hören.
Mhm.
Also Tipps zur Selbsthilfe, da bin ich jetzt schon dankbar für. Vielleicht kann ich ja das ein oder andere Häkchen dann auch wieder streichen.
Bestimmt.
Das wäre zumindest mein Ziel. In der nächsten Folge, da starten wir natürlich mit Kriterium Nummer 1. Die gedankliche Vereinnahmung hast du das eben genannt. Ich bin gespannt, was du uns dazu erzählen hast. Wir werden ganz am Ende der Staffel mit dir noch ein ganz besonderes Vergnügen haben, nämlich ein Online-Live-Format, eine Art digitale Sprechstunde, ein Mini-Webinar mit einem kleinen Input und einer großen Fragerunde, wo dann unsere ZuschauerInnen und ZuhörerInnen alle ihre Fragen an dich stellen dürfen. Und das Ganze findet statt am 9. Dezember von 13 bis 15 Uhr, können wir jetzt schon mal sagen. Notiert es euch in euren Kalendern, falls ihr Interesse habt. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr unseren jetzt noch ganz jungen, aber hoffentlich für euch genauso spannenden Podcast wie für mich abonniert, uns Sterne dalasst und auch den Podcast gerne mit Leuten teilt, wo ihr vielleicht den Eindruck habt, dass die das mal bräuchten, hier reinzuhören, weil ihr sie vielleicht selbst erkannt habt in den Kriterien, die Kai gerade schon genannt hat. Ansonsten, wenn ihr mehr bei uns erfahren wollt, guckt auf www.webcare.plus vorbei, guckt bei Instagram vorbei, auf unserem YouTube-Kanal, schaut euch da um. Es gibt uns auch noch auf Facebook und X. Und falls wir uns da nicht sehen, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Bis dann.